Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es werden mehr Videos von Menschen, die sich im Supermarkt oder der Bahn oder im Flugzeug weigern, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen und dann wild diskutieren bis hin zu Handgreiflichkeiten, wenn sie auf die Maßnahmen hingewiesen werden oder rausgeworfen werden. Und immerhin sind ja rund 20.000 Menschen in Berlin auf die Straße gegangen dieses Wochenende, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Es wird über schärfere Strafen bei Verstößen gegen die Corona- und die Hygienemaßnahmen nachgedacht. Wir fragen hier im Podcast das Update am Montag in Berlin nach, was mit höheren Strafen genau gemeint ist. Ilka Knigge aus dem Update-Team ist mit dabei und Ilka hat sich mit der Frage beschäftigt, kann es sowas wie reine Männervereine geben oder Vereine, die bei ihren Männeraktivitäten die Frauen ausschließen?
Ja genau, Anlass ist da ein Streit um den sogenannten Fischertag in Memmingen, das ist eine Kleinstadt in Bayern. Dort gibt es eben jährlich so eine große Veranstaltung, bei der Männer im Bach mit Keschern fischen und eine Memmingerin, die klagt vor dem dortigen Amtsgericht, weil sie als weibliches Mitglied des Vereins mitfischen möchte. Und ich habe mir das Thema genauer angeschaut.
Das hört ihr hier bei uns im Podcast. Und die Sommerferien, die gehen langsam zu Ende. Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Bundesland, in dem die Schule heute wieder losgegangen ist. Und da schauen wir auf eine Schule in Neustrelitz, wo alle Lehrkräfte, Angestellte und Schülerinnen und Schüler einen kostenlosen, freiwilligen PCR-Test machen können. Zweimal die Woche, einfach so.
Ein Kiosk ist es geöffnet, jeder weiß, was er zu machen hat, wie er sich zu desinfizieren hat, wie das zu handhaben ist, das wird beaufsichtigt und es hat bisher sozusagen keine Schwierigkeiten gegeben.
Das ist der Schulleiter dieser Schule. Wie klappt denn das alles? Wer zahlt das alles? Was können andere Schulen von dem Modell lernen? Auch das im Podcast zum Update vom 3. August 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Lasst uns mal über das sprechen, was am Wochenende los war. Die Demonstration in Berlin gegen die Corona-Auflagen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt in einer Videobotschaft:
Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle. Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler. Und wir gefährden darüber hinaus die Erholung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unseres Kulturlebens.
Rund 20.000 Demonstrierende waren am Wochenende auf der Straße in Berlin und dabei haben viele von ihnen gegen die Maßnahmen verstoßen, gegen die sie demonstriert haben. Es wurde zum Teil wenig Abstand gehalten und die Menschen haben den Mund-Nasen-Schutz zum Teil weggelassen, der bei Demos eben getragen werden muss. Wie ihr wisst, hat die Polizei die Demo dann auch aufgelöst und jetzt diskutieren in der Politik einige über härtere Strafen für Leute, die gegen Corona-Regeln verstoßen. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Was sind das denn für härtere Strafen, die da gerade im Gespräch sind?
Naja, das klingt im ersten Moment tatsächlich immer schlimmer, als es dann tatsächlich ist. Da gab es schon die Überlegung, zumindest den Bußgeldkatalog oder die bestehenden Bußgeldkataloge der Länder wenigstens anzuwenden. Das hat beispielsweise der Deutsche Städtetag gefordert, weil eben da viel Ignoranz bestand und sich die Demonstranten über die Anordnungen der Polizei hinweggesetzt haben. Und da können ja durchaus schon Strafen verhängt werden oder Bußgelder verhängt werden von einigen tausend Euro. Und zumindest das sollte gezogen werden. Aber auch das setzt natürlich voraus, dass man die Leute, die sich darüber hinweggesetzt haben, dingfest macht. Das Bundesinnenministerium hat zumindest heute erstmal alle Debatten über schärfere Strafen zurückgewiesen. Der Sprecher erklärte heute, das sei im Moment nicht der Frage, der man sich wirklich aktiv widme. Es ist bislang ein einmaliger Vorgang, aber sollte daraus jetzt eine Art Pegida oder 711-Bewegung werden, dann könnte sich das natürlich schnell ändern. Also wenn es tatsächlich häufiger zu solchen Vorkommnissen käme, aber das scheint bislang jedenfalls nicht der Fall zu sein.
Wir sind uns ja alle einig, Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut in unserer Demokratie, genauso wie das Versammlungsrecht, die Demonstrationsfreiheit. Wird aber jetzt in dem Zusammenhang darüber nachgedacht, dass, ich sage jetzt mal, Demonstrationsfreiheit auch eingeschränkt werden könnte wegen Corona?
Naja, zumindest gab es solche Überlegungen, ob man solche Demonstrationen überhaupt zulässt, wenn erkennbar ist, dass eben die notwendigen Schutzmaßnahmen, also dieser berühmte Mund-Nasen-Schutz, dass der überhaupt nicht verwandt wird, dass es keine Abstandsregeln gibt, ob man nicht dann strenger bei der Zulassung solcher Demonstrationen sein sollte oder ob man sie nicht früher absagen sollte, wenn erkennbar ist, dass sich eben nicht an die Corona-Vorschriften gehalten wird, aber zu einer Verschärfung des Demonstrationsrechts oder der Frage, dazu kam es gar nicht, im Gegenteil, sowohl Die Bundesjustizministerin als auch der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann haben heute noch mal explizit das Demonstrationsrecht verteidigt, auch in Corona-Zeiten. Denkt nur mal zurück, es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die von Corona arg in Mitleidenschaft gezogen wurden, jetzt nicht durch das Virus selbst, sondern beispielsweise durch die wirtschaftlichen Folgen, die Schausteller, die Schauspieler, viele andere mehr. Und denen jetzt zu verbieten, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir brauchen da stärkere und bessere Unterstützung, das wäre ja ziemlich fatal in dieser Situation.
In Berlin wird auch diskutiert über die Durchsetzung der Corona-Regeln, zum Beispiel im Bahnverkehr. Also wir sehen ja auch immer wieder diese Videos, ob es jetzt in Flugzeugen ist oder in Bahnen, in Bussen, wo Menschen sagen, ich trage die Maske nicht oder ich trage sie nur unter der Nase. Wer ist dafür zuständig? Das ist die große Frage. Also die Mitarbeiterin der Bahn, sind es die Ordnungsämter, ist es die Bundespolizei?
Ja, das ist je nach Institution unterschiedlich geregelt. Die Deutsche Bahn hat heute auch angekündigt, dass sie konsequenten Maskenverweigerern künftig die Mitfahrt im Zug verbieten will. Also wenn man auch jemand erwischt, der die Maske nicht aufsetzen will, der kann hinauskomplimentiert werden. Und bei der Deutschen Bahn wäre das dann die Bundespolizei, die das machen dürfte. Das dürften nicht die Angestellten der Bahn machen. Hier bei den Berliner Verkehrsbetrieben ist es beispielsweise so, dass der Senat auch den Sicherheitsunternehmen der BVG jetzt erlaubt, Fahrgäste hinaus zu komplimentieren, wenn sie eben keinen Mund-Nasen-Schutz bei sich tragen. Also das muss dann je nach Landes- oder Bundesgesetzgebung geregelt werden. Bei der Deutschen Bahn wäre es, wie gesagt, dann die Bundespolizei, die das machen müsste, auf Anfrage der Schaffner oder der Zugbegleiter hin.
Und bei uns im Kiosk um die Ecke, da heißt es immer, du hast keine Maske auf, bleib draußen, sonst kriege ich eine Anzeige, ich will keinen Ärger haben. Volker Findhammer im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über die Diskussion, Verstöße gegen Corona-Regeln härter zu bestrafen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn die New York Times über eine Schule in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern berichtet, dann muss diese Schule irgendwas Besonderes haben. Und sie hat was Besonderes. Das Gymnasium Carolinum, das bietet jetzt schon seit einigen Monaten freiwillige Corona-Tests an für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrkräfte und für die Angestellten an der Schule. Vor Ort in der Schule machen die Schüler selbst den Abstrich und die erfahren dann einen Tag später das Ergebnis. Heute startet in Mecklenburg-Vorpommern als erstem Bundesland wieder die Schule nach den Sommerferien. Und vielleicht könnte dieses Modell aus Neustrelitz ja auch für andere Schulen ein Vorbild sein. Wir sprechen drüber mit Henry Tesch, CDU-Politiker und Schulleiter des Gymnasiums. Hallo Herr Tesch.
Hallo Herr Günther.
Wie laufen denn diese Tests bei Ihnen genau ab? Also die Schüler, die Schülerinnen nehmen einen Abstrich selbst. Klappt das?
Ja, also das klappt zunächst einmal. Was man davor sagen muss, ist natürlich, das ganze Modell beruht auf Freiwilligkeit. Sowohl für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für Angestellte und andere mit uns zusammenarbeitende Personen, die das gerne nutzen können. Und zuvor muss man sich natürlich, wenn man nicht volljährig ist, dann mit Einverständnis der Eltern bei Centogene anmelden. Und dann haben wir insofern weniger damit zu tun. Das ist dann die bilaterale Geschichte. Und hier ist es dann nur so, dass wir auf dem Schulgelände dann diesen Selbstabstrich, den Sie gerade beschrieben haben, vornehmen.
Freiwillig, wie gut werden die dann bisher angenommen? Heute am ersten Schultag auch schon?
Naja, wir haben mit den Lehrerinnen und Lehrern und dem gesamten, ich sage jetzt mal Personal, was schon letzte Woche da war, am Donnerstag, Freitag begonnen. Da wissen wir natürlich nicht, wer das namentlich macht, aber wir können natürlich sagen, wenn 90 Personen im Haus sind, wie viel Prozent davon waren da? Da waren wir so bei Donnerstag, Freitag zusammen so um die 85% aller Beschäftigten, die das gemacht haben. Heute am Montag, das ist ja nun sozusagen nur, wenn man so will, 2-3 Tage später, sind es ungefähr 60% der Beschäftigten. Heute hatten natürlich alle viel zu tun. Und bei den Schülern läuft es so auf die 20% hinaus. Aber ich denke, am Freitag werden wir wieder zwischen 60% und 85% landen. Das ist so die Erfahrung aus dem letzten Vierteljahr.
Wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse bekommen und ich weiß zum Beispiel als Schüler, ich bin Corona-negativ, hat das dann irgendwelche positiven Konsequenzen darauf, was ich dann darf, mehr darf als andere?
Nein, das ganze Modell, was wir vor einem Vierteljahr begonnen haben und man muss ja auch immer gucken auf den Monat, auf die Woche, welche Situation war da, dient ja nur dazu, zu sagen, kann man dieses, wie wir es immer genannt haben, wie Zähne putzen und wie kommt der Test zu den Menschen, nicht die Menschen zu dem Test, kann man da mit den Möglichkeiten, die die Medizin bietet und Partnern Modelle entwickeln? Das ist einfach, sage ich mal, der Punkt. Und jeder weiß ja auch mittlerweile, wenn man das auch manchmal hört, so von falsche, negativ oder man fühlt sich sicher, das macht hier kein Mensch. Sondern es ist, wenn jetzt sozusagen 100 oder 1000 Schüler sind seit heute Morgen wieder da, zusammenkommen, ist es ein Element, was möglicherweise irgendwann mal entscheidend sein kann, dass man nicht eine ganze Schule schließen muss. Und je besser das eingeübt ist, je besser die Erfahrungen sind. Und momentan ist ja sowieso in Mecklenburg-Vorpommern der Mindestabstand für die einzelnen Kohorten, die man gebildet hat, 1 bis 4, 5 und 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, innerhalb dieser Gruppen aufgehoben. Und insofern glauben wir, dass die Tests dann wieder eine gute Möglichkeit sind, um immer noch mal so einen Feinblick in diese Gruppen hineinzuhaben.
Melden sich andere Schulen bei Ihnen und sagen, wie macht ihr das? Können wir was lernen von euch?
Ja gut, das geht jetzt ja schon seit 3-4 Monaten so, ob das aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Berlin, aus Schleswig-Holstein, aus Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben das ja immer nicht für uns gemacht, auch die Schülerinnen und Schüler, das muss man sagen, testen sich nicht für sich, sondern das ist immer das Motiv, meine Familie nach hinten, all diese Dinge. Also die jungen Leute selber sind da relativ entspannt an der Stelle, aber es gibt Vorerkrankungen, es gibt Sorgen in den Familien. Und jetzt muss man nochmal gucken, wie war die Lage im April, Mai, Juni, Juli, August. Also da verschieben sich ja auch bestimmte Haltungen. Und die Schulen haben sich deutschlandweit, europaweit, wir hatten jetzt wieder eine Anfrage aus Kanada, aus Amerika. Wir haben Partnerschulen in Südkorea und in Norditalien. Also es ist auch wichtig, das einzuüben. Und bei uns ist es nun so, es gibt da jetzt nicht einen Mechanismus, wo jemand jetzt so an die Hand genommen wird, sondern es ist wie ein Kiosk, es ist geöffnet, jeder weiß, was er zu machen hat, wie er sich zu desinfizieren hat, wie das zu handhaben ist, das wird beaufsichtigt und es hat bisher sozusagen keine Schwierigkeiten gegeben, weil man kann das Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen sowieso zutrauen und bei anderen Tests macht man das ja heutzutage auch zu Hause und dann kann man ja im Zweifel immer noch einen Arzt aufsuchen.
Henry Tesch, Schulleiter des Gymnasiums Carolinum, wo jetzt wieder Tests stattfinden bei den Schülerinnen und Schülern und seit Ende vergangener Woche, also Ende der Sommerferien, auch bei den Angestellten und den Lehrerinnen und Lehrern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Guten Tag, ich möchte hier mitfischen. Nein, du darfst nicht mitfischen. Du bist eine Frau und in unserer Satzung des Vereins steht, es dürfen nur Männer mitfischen. So könnte man kurz und knapp einen Rechtsstreit zusammenfassen, über den seit heute vor dem Memminger Amtsgericht verhandelt wird. Es geht um den Memminger Fischertag und um die Frage, ob es okay ist, dass an diesem Tag nur Männer fischen dürfen. Ein weibliches Mitglied des Vereins findet, nein, das ist nicht okay. Sie hat geklagt wegen unzulässiger Diskriminierung. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich das Thema genauer angeschaut. Ilka, was genau passiert an diesem mysteriösen Stadtbachfischen an diesem Tag?
Ja, das ist eine Tradition in Memmingen. Und Memmingen, wer das nicht kennt, das ist eine Kleinstadt im schwäbisch-bayerischen Voralpenland. Und da gibt es eben einmal im Jahr diesen sogenannten Fischertag. Da springen dann einmal im Jahr am Fischertag Männer und Jungen in den Bach, in die Memminger Ach. Und die haben dann 20 Minuten Zeit, mit großen Keschern die dickste Forelle rauszufischen. Und der mit der schwersten Forelle, der wird dann Fischerkönig. Das ist eine riesige Veranstaltung. Da kommen so um die 30.000 Leute, ZuschauerInnen und eben die Leute, die mitmachen. Und ja, dieses Jahr findet sie ausnahmsweise nicht statt wegen Corona.
Soweit ich mich erinnern kann, Frauen haben auch zwei Arme, könnten auch so einen Kescher halten und könnten mit ihren zwei Beinen in diesem Bach stehen und mitfischen. Warum dürfen Frauen nicht mitmachen?
Ja, das ist in der Satzung des Vereins festgelegt, Paragraph 8. Ich zitiere mal, zur Wahrung der jahrhundertealten Tradition haben nur männliche Mitglieder des Vereins, die mindestens seit 5 Jahren ihren ersten Wohnsitz in Memmingen haben, das Recht zum Ausfischen des Stadtbaches. Und die Frau, die nun klagt, die hatte zuvor im Verein eine Änderung der Satzung vorgeschlagen, die war damit aber zweimal gescheitert. Michael Ruppert, der ist der erste Vorsitzende des Fischertagsvereins und der hat einer Deutschlandfunk Kulturkollegin letzten Sommer im Interview das hier gesagt.
Der Fischertag ist nicht frauenunfreundlich. Ja. Wir haben die Frauen am Fischertag in vielerlei Rolle dabei. Es gibt Aufführungen am Fischertag. Es gibt Gruppen, wo Mädchen dabei sind, wie zum Beispiel die Trommlerbuben oder der Fanfarenzug. Und es sind auch die Frauen am Stadtbach als Kübelsträgerin, als begeisterte Fans oder Freunde da.
Ja, aber nicht alle sind so begeistert. Was sagt denn die Frau, die jetzt klagt dazu?
Ja, sie sagt, Mädchen und Frauen werde mit dieser Tradition einfach was Falsches vermittelt.
Wenn man Mädchen und Frauen zulassen würde, wäre es eine Bereicherung. Die Mädchen würden von vornherein erfahren, dass sie auch die gleichen Dinge machen dürfen wie Jungs und nicht irgendwo zurückgesetzt werden. Auch im Hinblick, dass sie am Vereinsleben auch später mal aktiv als Gruppenleiter, als Vorstand oder sonst was mit teilnehmen oder sich da anderweitig einbringen.
Vertreten wird die übrigens von der Anwältin Susanne Brecklein, schreibt die Schwäbische Zeitung. Susanne Brecklein, die hat Erfahrung mit solchen Fällen. Sie hat letztes Jahr vor dem Berliner Verwaltungsgericht geklagt, weil ihre Tochter nicht im Staats- und Domchor aufgenommen wurde. Das ist ein Knabenchor. Und das Gericht hat damals gegen sie entschieden mit der Begründung, ihre Tochter sei stimmlich nicht geeignet für ein Spitzenensemble.
Jetzt geht es in Memmingen ja um einen Verein und die Begründung dafür, dass Frauen nicht fischen dürfen, steht in der Satzung dieses e.V. Gibt es denn Vorgaben, wie so eine Satzung aussehen darf?
Also im Vereinsrecht, da steht erstmal nichts drüber, was in dieser Satzung inhaltlich drin stehen darf. Da steht, dass der Verein eine Satzung haben muss und dass darin der Zweck, der Name des Vereinssitzes und die Aussage, dass das ein eigengetragener Verein sein soll, aufgeführt sein müssen. So, das ist das, was man dort findet. Es kann aber eben sein, dass eine Vereinigung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich eine sogenannte überragende Machtstellung innehat. Und dann gilt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Also die Frage ist am Ende, hat dieser Fischertag so eine große Bedeutung und der Verein dann so eine große Machtstellung? Und eine andere Frage, die aber auch immer wieder diskutiert wird in dem Zusammenhang ist, wenn ein Verein Menschen wegen ihres Geschlechts ausschließt oder sie eben an bestimmten Events dadurch nicht teilnehmen dürfen, ist dann dieser Verein noch gemeinnützig? Also soll er noch Steuervorteile bekommen? Finanzminister Olaf Scholz hatte sich dazu letztes Jahr geäußert. Der hat eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts angekündigt. Der hatte der Bild am Sonntag gesagt, Vereine, die zum Beispiel Frauen als Mitglieder ausschließen, seien für ihn nicht gemeinnützig. Bisher gab es aber da noch gar keine konkreten Reformpläne. Das Finanzministerium, das hat mir heute aber mitgeteilt, die Bundesregierung, die werde bis zum Ende der Legislaturperiode einen Reformvorschlag vorlegen. Ja, und die Entscheidung des Gerichts im Falle des Fischertags, die gibt es laut einer Sprecherin des Gerichts so in den nächsten 3 bis 6 Wochen.
Eine Memmingerin, die möchte am Memminger Fischertag teilnehmen und Forellen aus der Ach fischen und findet, dass andere Frauen das auch dürfen sollen. In der Vereinssatzung steht aber drin, nur Männer dürfen am Fischertag mitfischen. Ob das so bleibt, entscheidet bald das Amtsgericht Memmingen. Und Hintergründe habt ihr gehört von Ilka Knigger aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Rekordbauzeit von nur 2 Jahren für eine riesige Autobahnbrücke. Und zwar die, die in Genua vor 2 Jahren im August 2018 zusammengestürzt war. 43 Menschen sind bei dem Unglück damals gestorben. Hunderte wurden verletzt. Giorgio Robbiani hat zum Beispiel seinen Bruder, seine Schwägerin und den 8-jährigen Neffen verloren, als die Familie mit dem Auto in den Tod gestürzt ist.
Als ich die Nachricht bekam, warteten wir gerade auf ihn. Er war später dran als normal. Dann schickte mir ein Freund Bilder von der eingestürzten Brücke, was vor wenigen Minuten passiert war, und mir war sofort klar, die sind da dabei.
Nach dem Teileinsturz, da kam die schnelle Sprengung der restlichen Brücke und ein Neubau dann in Rekordzeit. Und heute Abend wird die neue Brücke eingeweiht. Deutschlandfunk Nova, Italien-Korrespondentin Christina Auerbach. Warum, sag nochmal, war die Brücke damals eingestürzt? Was war die Ursache?
Ja, die Ursache war, dass man jahrelang Hinweise auf die Einsturzgefahr einfach ignoriert hat, da einfach weiter drauf die Autos hat fahren lassen, ohne die Brücke zu sperren. Und dann kurz bevor das Unglück passiert ist, gab es noch ein riesengroßes Unwetter und das war wahrscheinlich dann der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und dann ist sie eingestürzt. Aber der Grund ist wirklich, dass man jahrelang ignoriert hat, dass es dort schon Probleme gab.
Und inwiefern ist dann aufgeklärt worden innerhalb dieser 2 Jahre, wer genau Schuld daran trägt? Sind auch die Verantwortlichen, die Baumängel nicht gemeldet haben, nicht entdeckt haben, zur Rechenschaft gezogen worden?
Noch nicht. Also man muss sagen, immer noch laufen die Ermittlungen. Es laufen Ermittlungen gegen 80 Leute insgesamt, hauptsächlich vom Autobahnbetreiber. Ihnen wird vorgeworfen, geschönte Berichte verfasst zu haben, den Zustand verschleiert zu haben. Aber man muss auch sagen, es gibt noch gar keine Anklageschrift. Die kommt voraussichtlich irgendwann nächstes Jahr. Und bis es dann zu einem ersten Urteil kommen könnte, können wirklich noch Jahre vergehen. Also da muss man ganz klar sagen, es ist noch niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Und ob und wann das passieren wird, kann im Moment auch noch keiner sagen.
Jetzt gerade die Einweihung der neuen Brücke heute Abend, die wurde in unter 2 Jahren fertiggestellt. Das sind fast schon chinesische Verhältnisse, die sind ja auch besonders schnell beim Bauen. Warum ist das für die Stadt Genua oder vielleicht auch für ganz Italien jetzt so besonders? Was soll das zeigen?
Das soll vor allem zeigen, dass man es auch in Italien schafft. Es gilt ja als das Land der großen Bürokratie, das Land, das irgendwie nichts hinbekommt. Und diese Brücke soll wirklich so, ja, es wurde die Parole ausgegeben, Rinascimento, so eine Wiedergeburt sein. Und sie soll eben auch zeigen, es geht bei uns auch mit weniger Bürokratie. Wir sind in der Lage, Großprojekte zu stemmen. Und es gab in Genua einen Mann, der hauptsächlich jetzt hinter dem Bau stand, der auch wirklich sehr, sehr stark darauf gedrängt hat, dass es so schnell geht. Und das ist der Bürgermeister von Genua. Und wir können mal anhören, was Marco Bucci gesagt hat.
Der Kernpunkt ist doch, wenn es sich um eine schwierige Situation handelt, dann krempeln hier alle die Ärmel hoch und arbeiten zusammen. Ein Arbeitsklima, das dann auch entsprechende Ergebnisse liefert. Das müsste aber der Normalfall sein, nicht die Ausnahme.
Also da hört man schon ganz klar, er sagt einerseits, er ist stolz darauf, dass wir es jetzt wirklich geschafft haben, aber er kritisiert, ja, das müsste der Normalfall sein, ist aber in Italien immer noch die Ausnahme.
Wird heute Abend auch den Opfern gedacht oder ist das eher eine Feier, juhu, wir haben eine neue Brücke, wir sind stolz?
Also es ist so ein bisschen was dazwischen. Es war ursprünglich ein viel größerer Festakt geplant, fast so ein Staatsakt. Und da haben aber die Hinterbliebenen, der Opfer, haben gesagt, nein, das geht gar nicht. Die haben da ein großes Veto eingelegt. Jetzt ist das viel, viel kleiner. 500 Leute kommen ungefähr aus Politik, Kirche und Gesellschaft. Und es wird eine Schweigeminute am Anfang für die Opfer geben. Nichtsdestotrotz sind die Familien der Opfer heute Abend nicht mit dabei. Sie haben gesagt, sie kommen da nicht mit dazu. Sie sind aber, ja, sagen wir mal so, ein bisschen befriedet dadurch, dass die Veranstaltung sehr viel kleiner ausfällt. Und sie haben heute im Laufe des Nachmittags auch schon den Staatschef getroffen, der mit ihnen geredet hat. Das heißt, ja, sie sind ein bisschen im Hintergrund, aber ihnen wird auch mitgedacht, aber nicht so groß, wie sie sich's gewünscht hätten.
Deutschlandfunk Nova, Italien-Korrespondentin Christine Auerbach über die Einweihung der neuen Autobahnbrücke über Genua. Die war vor 2 Jahren eingestürzt und 43 Menschen sind damals ums Leben gekommen.
Deutschlandfunk Nova, Update.
TikTok ist eine weltweit erfolgreiche Videoplattform auf der einen Seite. Auf der anderen gibt es aber auch immer wieder diese Spionagevorwürfe an TikTok. Die US-Regierung, vor allem Präsident Donald Trump, wollen die Plattform in den Vereinigten Staaten sogar verbieten bzw. sperren lassen. Denn, so der Vorwurf, über TikTok könnten Daten von US-Bürgerinnen und Bürgern in die Hände der chinesischen Kommunistischen Partei gelangen. Jetzt allerdings hat der US-Tech-Konzern Microsoft offiziell Interesse und er würde TikTok anscheinend gerne kaufen, genauer gesagt die TikTok-Märkte, wenn man das so sagen darf. USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Markus Schuler in San Francisco im Silicon Valley. Wäre das Verbot in den USA nach so einer Übernahme durch Microsoft damit vom Tisch?
Ja, das hätte sich dann erledigt. Microsoft hat angekündigt, auch die Gebietsrechte, wie du schon gesagt hast, für 3 andere Länder mit zu erwerben. Es ist aber noch längst nicht klar, ob die Übernahme auch wirklich zustande kommt. Bis Mitte September will Microsoft das anscheinend hinbekommen. Zum anderen sieht man im Weißen Haus die Übernahme durch Microsoft aber nach wie vor kritisch, auch wenn Donald Trump vor wenigen Minuten laut Agenturen gesagt hat, er habe überhaupt nichts gegen eine Übernahme von Microsoft. Der Wirtschaftsberater von Trump, Peter Navarro, der sagte gestern im US-Fernsehen, Microsoft unterhalte enge Verbindungen zum chinesischen Regime, zum Militär, zur Partei und da sei es nicht wirklich sichergestellt, ob es da wirklich zu einer Loslösung der Daten, die auf chinesischen Servern gespeichert sind, komme.
Dann sprechen wir doch mal über die chinesischen Server. Warum will Donald Trump TikTok verbieten? Was ist dran an diesen Spionagevorwürfen?
Na, die Vorwürfe sind zum Teil berechtigt. TikTok mit Sitz in Peking hat auch Mitglieder schon zensiert, die das chinesische Regime kritisiert haben. Da wurden dann Videos einfach mal gelöscht, obwohl es TikTok gar nicht in China gibt. Und dann könnte die chinesische Regierung natürlich auch die Daten der gut 80 Millionen US-Nutzer absaugen. Das ist eine andere Befürchtung. Es könnte zum Beispiel Bewegungsprofile erstellen, hätte zum Teil auch Namen und E-Mail-Adressen der US-Nutzer. Und all das sind Gründe, weshalb TikTok schon seit Monaten hier in den USA sehr kritisch beäugt wird. Und vielleicht noch eines. Die US-Regierung hat angekündigt, noch in dieser Woche Apps und Online-Dienste weiterer chinesischer Firmen hier in den USA sperren zu wollen. Es soll sich um Apps zwischen 60 und 70 Angeboten handeln, die dort in Rede stehen.
Angenommen, Microsoft übernimmt für den US-Markt, den Markt in Kanada, Australien, Neuseeland tatsächlich TikTok. Kann dann ein US-Teenager trotzdem noch die K-Pop-Videos aus Südkorea zum Beispiel gucken?
Das ist eine gute Frage, Ralf. Die kann man jetzt natürlich schwer beantworten, weil man die Gespräche nicht kennt und über was Microsoft und ByteDance, die Muttergesellschaft von TikTok, dort verhandeln. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das weiterhin geht. Es geht ja im Grunde nur um eine Datenbank aller Nutzerinnen und Nutzer und die Anmeldung an der App. Technisch ließe sich das bestimmt lösen, dass Nutzer aus bestimmten Gebieten über andere Server, zum Beispiel von Microsoft, laufen als der Rest der Welt, aber alle im Grunde Zugriff auf ein und dieselben Inhalte haben.
Und hätte die Übernahme durch Microsoft auch Auswirkungen auf TikTok-Nutzerinnen und Nutzer hier in Deutschland, außer dass die Rechtschreibprüfung vielleicht manchmal nicht so gut läuft wie bei Word?
Kurze Antwort, ich glaube nein.
Markus Schuler im Silicon Valley. Microsoft hat also Interesse daran, Teile von TikTok zu kaufen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn diese Sendung hier vorbei ist, dann fahre ich wach und guter Dinge nach Hause. Das war nicht immer so. Ich habe viele Frühsendungen moderiert früher und musste da immer um 3.30 Uhr los in den Sender. Oder ich habe auch Nachtsendungen gemacht und bin um 4 Uhr eine Stunde auf der Autobahn nach Hause gefahren und bin, ja, regelmäßig dabei eingenickt. Also dieser berühmte Sekundenschlaf. Saugefährlich. Zum Glück ist bei mir nie was passiert. Aber in der Nähe von Rostock, da hatte so ein kurzes Einnicken am Steuer jetzt ziemlich kuriose Folgen. Ein 26-Jähriger ist laut Polizei kurz eingenickt, wurde dann von einer Blitzersäule geweckt, weil es eben geblitzt hat, weil er zu schnell unterwegs war. Und weil er sich davon so erschreckt hat, hat er dann das Lenkrad umgerissen, den Blitzer mit seinem Auto gerammt und zerstört. Verletzt wurde er nicht. Damit uns das möglichst nicht passiert, wie bleiben wir wach am Steuer? Diese Frage wollen wir klären mit Ute Hammer, Geschäftsführerin des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sekundenschlaf am Steuer, mal ganz kurz einnicken. Wie oft kommt denn das vor bei uns in Deutschland? Wissen Sie was darüber?
Ja, wir wissen einige Zahlen, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich relativ groß ist. Was wir wissen, das sind Zahlen von 2019, dass bei 555 Unfällen, die sich innerorts ereigneten, Übermüdung und die Unfallursache war, bei 1482 außerorts. Insgesamt haben 49 Menschen dabei ihr Leben verloren und 1028 wurden schwer verletzt. 2226 leicht verletzt. Das ist immer schwierig, solche Zahlen sich um die Ohren werfen zu lassen. Aber es ist so, dass es einfach relativ häufig passiert. Sie brauchen nur noch einen Bekanntenkreis rumzuhören. Sie werden kaum jemanden hören, der nicht sagt, ach, das ist mir passiert oder ich kenne jemanden, dem das passiert ist.
Jetzt gibt es ja die verschiedensten Methoden, sich wach zu halten. Nochmal einen Kaffee trinken oder Energy Drinks trinken, laut Musik hören, Fenster runterkurbeln, sich mit Fahrtwind kühlen. Was halten Sie davon?
Das ist alles leider überhaupt nicht hilfreich. Das denkt man zwar und das ist eben gerade das Gefährliche, aber das sind Sachen, die nicht wirklich helfen. Das Gefährliche beim Sekundenschlaf ist, dass also fast alle glauben, ich merke das dann schon, wenn das passiert. Ich habe es noch im Griff und die laute Musik und der Kaffee und das Fenster, die werden mir dabei helfen und ich bin jetzt gerade mal ein bisschen wacher. Und es ist tatsächlich so, man merkt es nicht, es ist dann passiert. Man kann nicht gegensteuern. Außer früh genug.
Was ich immer gemacht habe in der Phase, in der ich sehr viele Nachtdienste hatte, ich habe mir dann irgendwann angefangen, mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen. Ich habe mir mit den Fingernägeln in die Nase gezwickt, sodass meine Augen getränt haben, weil die so trocken waren, damit die wieder etwas feuchter werden, die Augen. Das waren so meine Tricks. Und dann ganz oft bin ich auch einfach rausgefahren und habe einen Powernap gemacht. Also am besten mal ganz kurz schlafen und wenn es nur eine Viertelstunde ist?
Das ist das Beste, was Sie machen können. 10 bis 20 Minuten, da haben manche noch ein bisschen Hemmungen. Also sich entweder, weil es nachts ist und sich daran ranzustellen oder tagsüber, wo jeder reingucken kann. Und ich hoffe sehr, dass diese Hemmungen diesbezüglich zurückgehen und das einfach genutzt wird, weil das wirklich richtig wirksam ist. Und was auch sehr wirksam ist, Bewegung. Also wenn man den Kreislauf richtig aktiviert, auch da braucht ein bisschen Überwindung. Man soll ja nicht nur irgendwie zum Rastplatz gehen und zurück, sondern dann wirklich ein bisschen Schwung in den Kreislauf bringen und ein bisschen heftigere Bewegung. Aber diese beiden Sachen sind total richtig und wichtig.
Neuere Autos haben ja so Assistenzsysteme, die dann irgendwann anzeigen, Achtung, du bleibst nicht mehr auf der Spur, dir fallen die Augen zu, mach mal besser eine Pause. Wenn ich jetzt sowas nicht habe, wann merke ich frühzeitig, weil Sie haben ja gerade schon gesagt, wir sollen frühzeitig bemerken, ja, dass wir jetzt langsam zu müde sind. Wann merken wir das, dass wir eine Pause nötig haben?
Also es gibt eine ganze Reihe von typischen Sachen, das ist häufiges Gehen, brennende Augen oder vermehrtes Blinzeln. wo ja auch manche Assistenzsysteme drauf reagieren, auch so ein Gefühl von Tunnelblick oder dass man denkt, oh Gott, wo bin ich eigentlich die letzten Kilometer gefahren oder wie sind die eigentlich gewesen oder dass man sich dabei erwischt, dass man doch sehr nah an das vorausfahrende Fahrzeug mal wieder auffährt. Das wichtigste Gefühl ist eigentlich, dass man merkt, oh, ich bin müde, dass man genau möchte, ach, Fenster auf oder ich kneife mich mal. Und wenn man merkt, dass man das machen möchte, ja, dann ist es höchste Zeit, rechts ranzufahren und zu schlafen.
Schlaft bitte nicht ein am Steuer. Frühzeitig rausfahren, Powernap machen, 10, 20 Minuten und dann geht's euch besser und ihr kriegt die letzte Dreiviertelstunde vielleicht auch noch rum.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.